Trinität ist ja gar nicht so einfach. Da musste ich denken an Lotte aus meiner Gemeinde. Ich war lange in Oldenburg in der Gemeinde. Lotte ist mit über 90 Jahren heimgegangen. Lotte ist zum Glauben gekommen im Zuchthaus in der DDR. Irgendwie wegen politischer Dingsda-Bumsda war sie da lange Zeit und ist da zum Glauben gekommen. Und irgendwie wurde sie in unsere Gemeinde gespült. Mit über 80 Jahren haben wir sie getauft. Bei einem meiner ersten Hausbesuche bei Lotte haben wir dann gebetet, so wie man das so macht, so als Pastor, Gebetsgemeinschaft, so zu zweit. Ne? Und dann betete sie, ich habe es genau vor Augen, lieber Vater, lieber Sohn, lieber Heiliger Geist, ich danke euch. Und irgendwie so als Pastor sitzt du da, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Ne? Aber ist das eigentlich richtig, so wie sie gebetet hat? Gut? Oder musst du da doch sagen, so Trinität und Gott ist ja einer, ne? Euch ist ja gar nicht richtig. Und das passt ganz gut zu dem, wo ich euch mit hineinnehmen will. Und ich muss euch sagen, ich habe so ein bisschen gerungen. Was sagst du? Noch nichts einblenden, machen wir gleich. Was sagst du den Mühlheimern? Weil es gibt ja so Spannungen in der Gemeinde. Ne? Gibt es ja. Und man hat mir aber auch gesagt, mach das nicht so zum Thema, weil die Gemeinde will das gar nicht so gerne hören. Die wollen lieber so ein bisschen Normalität. Ja, was machst du jetzt? Willst du ein bisschen den Finger in die Wunde legen oder auch nicht? Und ich war in diesen Gedanken so mit, wirklich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und mache das auch so im Alltag. Und dann kam ich an eine Straßenkreuzung in Essen und habe Folgendes gesehen. Jetzt können wir das mal bitte zeigen. Zeugen gesucht. Verkehrsunfall an dieser Kreuzung. Wer kann was dazu beitragen? Es werden Zeugen gesucht. Also das scheint der Person, die das aufgehängt hat, echt wichtig zu sein. Zwei Ausrufezeichen. Bei einem Ausrufezeichen hätte ich gesagt, ja, geht. Zwei Ausrufezeichen. Da sucht jemand Rückhalt. Da hat jemand echt eine Not, da droht vielleicht Unrecht, eine Verurteilung. Jemand fordert Beistand. Wer kann mir helfen? Wer kann jetzt Zeuge sein? Steckt eine ganze Menge drin in dem Schild, dachte ich so. Und für diejenigen von euch, die sagen so, meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch jetzt so ungefähr schon zu Ende, ne? Man hört so viel und wir haben auch schon so viel gesungen, bleibt doch bitte dabei. Nehmt diesen einen Gedanken mit. Vielleicht ist die Predigt für euch jetzt schon zu Ende. Das andere für die, die gern noch mehr wollen, aber bleibt dabei. Zeugen gesucht. Ich habe mir überlegt, wie unterschiedlich das man aber so hören kann. Ich kam ein paar Tage später schon mal an der Kreuzung vorbei, da hingen die Schilder auch schon, da war mir das gar nicht so aufgefallen. Wie unterschiedlich kannst du so ein Schild lesen? Ich weiß nicht, ob ihr Spaß dran habt, aber ich bin irgendwie in diesen Gedanken versackt und habe mir Gedanken gemacht, wie unterschiedlich kannst du dieses Schild wahrnehmen? Wie kannst du diesen Satz lesen, Zeugen gesucht? Und ich habe hier meine Lesebrille gebracht. Ich dachte, ich gucke immer mal so drauf mit verschiedenen Brillen und biete euch das einfach mal so an. Vielleicht entdeckt ihr euch ja irgendwo wieder bei diesem Zeugen gesucht. Erstes Angebot. Zeugen gesucht. Ich habe das hier auch vor mir. Ne? Da gucke ich so drauf. Ne? Ja, ne? Also ist ja klar, ne? Strafgesetzbuch, Paragraph 142. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Sollte man kennen. Da geht es um Fahrerflucht. Oder jedenfalls Verstoß, Paragraph 34 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung. Da geht es um die Verpflichtung der Unfallbeteiligten zur Hilfeleistung. Natürlich muss man als Zeuge zur Verfügung stehen. Ist ja schon problematisch, dass man seine Pflicht vernachlässigt. Ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass man nicht mehr so gern seine Pflicht erfüllt. Als Bürger hat man doch Pflichten. Waren ja genug Leute da an diesem 12. Mai. Sonst hätte das Schild ja nicht aufgehängt werden müssen. Aber was haben die Leute wahrscheinlich wieder gemacht? Kennzeichen unserer Zeit. Haben wahrscheinlich in das Smartphone geguckt. Ja, das sind die Zeiten heute. Die Leute sind gar nicht mehr aufmerksam. Die sind gar nicht bereit, Zeuge zu sein. Dabei ist es ganz einfach, Zeuge zu sein. Von der rechten Seite kam ein Fahrzeug, 73 km/h Geschwindigkeit, kam zu Unfall, ich kann es bezeugen, ich gehe zur Polizei. Was ist daran schwierig? Aber unsere Zeiten sind einfach schlecht. Erstes Angebot. Zweites Angebot, wie man das vielleicht auch lesen könnte, dieses Schild. Zeugen gesucht. Naja, das ist so. Zeugen gesucht, da geht es am Ende um Schuld. Wer hat Schuld? Hochproblematisches Konzept. Wer hat Schuld? Kann man gar nicht so einfach sagen. Schuld. Ja, was ist das überhaupt? Ja, vielleicht hat die Person eine schlechte Kindheit gehabt, einen schlechten Tag gehabt und dann komme ich dahin und sage, Zeuge gesucht und bestätige das Konzept eines Menschen, treibe ihn ins Unglück. Nee, daran beteilige ich mich nicht. Auch eine Möglichkeit, wie man so ein Schild lesen kann. Ne? Noch ein Angebot. Zeugen gesucht. Auweia. 12.5. Wo war ich denn am 12.5.? Am 11.5. Warte mal, 22, 20 Uhr. Oh. Ei. Ah, dieses Auto. Oh, grün. Oder blau. Ah, ich bin aber auch ein schlechter Zeuge. Ich bin völlig ungeeignet. Das ist nichts für mich. Ich mag mir das auch gar nicht vorstellen. Ich im Zeugenstand, wie sehe ich überhaupt aus? Was mache ich da für eine Figur? Und dann der Richter und ich? Nee, das geht nicht zusammen. Ich bin nicht der Typ für Zeugnis. Da waren andere doch auch, die waren viel besser geeignet, können sich viel besser ausdrücken. Nee, also für mich ist das nichts. Könnte man auch so sehen, ne? Ein letztes Angebot noch. Mir hat es Freude gemacht. Zeugen gesucht. Oh Mensch, wie schlimm, was für ein Schmerz. Da hat jemand erst diesen Unfall und dann ist keiner da. Und wo war ich? Ich war natürlich wieder nicht da. Stelle sich das vor, keiner da, der zur Seite steht. Und ich habe auch versagt. Das geht mir so nah. Ich muss gehen. Entschuldigt, ein bisschen karikiert. Das war eine Erfahrung vom letzten Samstag. Das ging mir durch den Kopf und dann musste ich mich gleich hinsetzen und dachte, ich schreibe euch das mal auf. Vielleicht könnt ihr irgendwas wiederentdecken. So der Blick auf die Fakten. Erstens, zweitens, drittens. Der Blick auf, habe ich alles genau vor Augen? Kann ich das eigentlich ganz richtig? Oder auch so dieses empathisch-persönliche, fühle ich mich genug ein? Wisst ihr, was hier gesucht wird? Ein Zeuge. Eine Zeugin. Jemand, der zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war, der bereit ist, auszusagen. Es geht gar nicht um sie. Es geht gar nicht um ihn. Was er weiß, kann, fühlt, darum geht es gar nicht. Es geht um etwas außerhalb von ihm, von ihr. Er, sie war nur dabei. Berichte einfach, was du miterlebt hast. Sei einfach Zeuge. Sei einfach Zeugin. Das reicht. Das sind meine Gedanken vom letzten Samstag. Am Samstag davor, 2 Tage nach Himmelfahrt, war ich in Kassel auf der Bundeskonferenz. Und das kannst du auch mal zeigen. Da hat dieser Onkel da, unser neuer Generalsekretär, Maximilian Zimmermann, eine Bibelarbeit gehalten. Seine erste Bibelarbeit in seiner neuen Funktion als Generalsekretär. Der ist ganz neu, war wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt. Und sein Thema, und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, Ringen um den wahren Weg zum Leben. Segen bewegt, das war so die Überschrift, so hießen alle Bibelarbeiten. Ringen um den wahren Weg zum Leben. Und ich möchte euch diese Bibelarbeit empfehlen. Kann man nachgucken, bei YouTube findet man ganz leicht Stichworte, Bundeskonferenz, Bibelarbeit, Zimmermann, dann findet man das sofort. Schaut doch mal rein in euren Hauskreisen, Bibelstunden, vielleicht auch ganz persönlich, privat. Ich gebe euch nur ein paar Gedanken dazu weiter, um dann nochmal auf das Thema zu kommen, Zeuge sein. Denn wir erinnern uns, die werden ja gesucht. Max Zimmermann hat gesprochen über die Ich-Bin-Worte von Jesus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben, der Weinstock, das Brot, Zitate aus dem Johannesevangelium. Und diese Bilder, diese Worte, so Zimmermann, laden ein zu einem Ringen, zu einer Auseinandersetzung. Sie laden ein, sich auf den Weg zu machen, hin zu diesem Weg. Denn wir haben das nicht einfach so. Wir können nicht sagen, ach, guck dir an, das Leben. Hättest du auch gern, ne? Ja, also hier ist das Leben, du hast es nicht. Aber manche Influencer machen das so. In meinem Leben würde das nicht funktionieren. So ist das nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin dieses Leben. Ich zitiere ja bloß. Wir können auch nicht sagen, bekenne dies, bekenne das und dann hast du es. Wir können nicht sagen, mach so, sag das und dann hast du das Leben schon. So funktioniert das nicht. Der Zusammenhang macht es deutlich. Ich lese mal die Worte im Zusammenhang vor, wir können das auch mal einblenden. Jesus spricht davon, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, dass sie für immer mit ihm verbunden bleiben. Und er sagt, mein bevorstehender Dienst ist für mich sowas, mein bevorstehender Tod ist für mich sowas wie eine Dienstreise. Und dann sagt er, wenn ich gegangen bin und euch die Stätte bereitet habe, dann komme ich wieder und ich werde euch zu mir holen, dass auch ihr dort seid, wo ich bin und wohin ich gehe. Ihr wisst ja den Weg, war ja lange genug bei uns. Thomas sagt, ja, wir wissen ja nicht, wohin du gehst. Woher sollen wir denn den Weg kennen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich reichere das gerade mal kurz an durch meine eigene Erfahrung. Ein Freund von mir liegt aktuell im Sterben. Und wir sprechen so ungefähr einmal die Woche miteinander. Wir lachen auch viel. Wir lästern manchmal auch ein bisschen. So. Aber es ist uns in jeder Minute bewusst, wir scannen uns so darauf hin ab, hast du schon alles gesagt? Und ich merke das auch bei ihm. Habe ich Martin schon alles gesagt, was ich ihm gerne sagen wollte? Das macht das Gespräch sehr wesentlich. Das gibt ihm nochmal eine ganz andere Tiefe. Wenn du weißt, es könnte jeden Moment das letzte Gespräch sein, dann achtest du darauf, was hast du dem anderen mitgegeben. Und das macht das Gespräch tiefgründig. So ist das hier auch in unserem Bibeltext. Und die Frage nach dem richtigen Weg, nach dem Leben, die ist sehr wesentlich. Zeig mir einen Menschen, den die Frage nach dem guten Leben nicht interessiert. Zeig mir einen Menschen, von dem du sagst, Leben, ach, interessiert mich gar nicht. Sag den Leuten in der Auerstraße, hey, wir haben hier das Leben. Wir treffen uns da sonntags und ab und zu auch mal in der Woche und da denken wir nach über das gute Leben. Wir ringen um das Leben. Hast du Lust? Ist das für dich interessant? Wir reden über das Wesentliche, wir ringen über den guten Weg und über das Leben. Das ist wesentlich. Was hier allerdings auffällt, ist, Jesus sagt nicht die Wahrheit. Ich erkläre es euch mal, das ist erstens, zweitens, drittens. Macht Jesus ja gar nicht, ne? Jesus sagt auch nicht, die Wahrheit kannst du in 4 geistliche oder 7 geistliche oder 10 geistliche Wahrheiten, Gesetze packen, die lernst du auswendig und dann geht's und dann hast du den Weg. Sagt Jesus auch nicht. Die Wahrheit, die hat ein Gesicht. Die Wahrheit ist Person. Die Wahrheit ist immer auch Weg, ist immer auch Prozess. Ist immer auch unvollkommen, sonst ist das nicht die Wahrheit, von der Jesus hier spricht. Zitat Max Zimmermann: In Christus und im Glauben an ihn bekommen die größten und die tiefsten und letzten Fragen und Antworten unseres Lebens ein Gesicht. Sein Angesicht. Er zeigt nicht den Weg zum Vaterhaus. Er ist der Weg. Er zeigt nicht auf die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er führt nicht ins Leben. Er ist das Leben. Zitat Ende. Wahrheit ist in der Bibel immer, vielleicht nicht immer, aber zuallererst ein Beziehungswort. Also in der Wahrheit, da geht es um ein Miteinander von Personen. Das ist eine wahre Beziehung, so wäre das im Sinne der Bibel gesagt. Wahrheit in einer Beziehung ist dann da, wenn sie verlässlich ist. Die Hebräer fragen nicht so sehr nach dem, was an und für sich stimmt. Sag mir, großer Gott, was ist Wahrheit, was ist Lüge, offenbare es mir. Kann man sagen, spricht nichts dagegen. Nicht schlimm, so zu fragen, aber das ist nicht die Art, wie die Hebräer diesen Begriff Wahrheit verstehen. Wahrheit ist, worauf wir uns verlassen können. Wahr ist, worauf wir bauen können. Erkenntnis ist in der Bibel sehr sexy. Abraham erkannte seine Frau. Und was passiert? Sie wurde schwanger. So geht das mit der Wahrheit und der Erkenntnis in der Bibel. Wahrheit und Erkennen, für uns klingt das nach dem Kopf, nach Verstehen. Aber wenn Christus sagt, ich bin für dich die Wahrheit, dann ist das eine Einladung. Dann ist das eine Liebeserklärung. Dann zeigen sich in diesem Wort seine geöffneten Arme, auf die er sich festnageln lassen wird. Und das ist nicht die Aufforderung, und jetzt los, ihr Wahrheitskrieger, entlarvt die Lüge, enttarnt die Halbwahrheiten. Es ist mehr, lasst euch gewinnen für die Wahrheit, für das Leben. Erkennt mich als den Wahrhaftigen. Ich hatte in Oldenburg in meiner Gemeinde einen Arzt, der war sehr bekannt für seine Tätigkeit in einem ganz bestimmten Bereich. Es galt das Gerücht, da ist er der Beste in Oldenburg. Und es ist immer gut, wenn du dir bestimmte Dienste von Leuten sicherst. Du weißt nie, wann du sie brauchst. Tatsächlich, wir haben sie dann auch irgendwann später gebraucht. Aber die Situation, in die ich euch mit hineinnehmen will, da war dieser Mann in einer Krise, in der vielleicht, würde er jetzt wahrscheinlich sagen, der schlimmsten Lebenskrise ever. Er hat eine tiefe Phase der Verzweiflung durchgemacht und ich habe ihn besucht. Und dann wurde es sehr tief und sehr offen. Er kommt aus der reformierten Tradition und er sagte, Martin, wir mussten als Heranwachsende den Heidelberger Katechismus auswendig lernen. Ich habe es gehasst. Ich kannte den gar nicht so richtig gut. Aber er kannte ihn gut. Und er sagt, und der erste Satz des Heidelberger Katechismus, da heißt es, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die Frage. Und die glaubende Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann sagte er, weißt du was? Meine Erfolge, mein bescheidener Wohlstand, meine Freundschaften, meine Familie, alles sehr bröckelig. Ich fand das eine Zeit lang ganz schön toll. Aber jetzt bin ich im Zerbruch und ich merke, wie wenig das trägt. Aber an diesen Satz muss ich ständig denken und ich berge mich darin, dass ich mich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er sagte mir, tut das unglaublich gut. Nichts, kein anderes Versprechen gibt mir jetzt Halt. Und das hat mich ganz tief angerührt. Und ich bin seitdem nicht mehr so, gehe da nicht mehr so drüber hinweg, wenn Leute so Verse auswendig können und wenn sie sich daran klammern. Das ist sehr wertvoll. Nehmt die Verse, die ihr auswendig gelernt habt, vielleicht auch, die eure Oma euch immer gesagt habt, oder so Lieder, so Texte, nehmt sie mit. Sie entfalten manchmal ihre Tragkraft. Und das war bei diesem Mann so. Nochmal aus der Bibelarbeit von Max Zimmermann. Wenn er, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist zunächst mal festzuhalten, wir sind das nicht. Wir sind nicht Weg, Wahrheit und das Leben. Aber wir brauchen Weg, Wahrheit und Leben. Und darum brauchen wir ihn. Wenn allein in ihm, in seiner Person, der Weg, die Wahrheit und das Leben liegen, dann haben wir Weg, Wahrheit und Leben nie in unseren Händen, sondern immer nur im Ausstrecken nach ihm und im Blick auf ihn und in der Nachfolge hinter ihm her. Er ist Weg, Wahrheit und Leben. Wir sind es nicht, aber wir dürfen ihm folgen. Diesen Weg, dieser Wahrheit, diesem Leben, hinter ihm hergehen, rennen, stolpern, schleichen, jedenfalls nachfolgen, weil er uns hält. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Predigt, diese Bibelarbeit sehr empfehle? Ich empfehle sie sehr. Hört sie euch an. Der Apostel Paulus legt in seinen Briefen immer sehr viel Wert darauf, dass menschliche Erkenntnis Stückwerk ist. Und er reiht sich da ein. Also mein Erkennen über Gott ist Stückwerk. Und er sagt, also ehrlich gesagt, wer Gott im Tiefsten ist, weiß ich auch nicht. Sagt er so. Der Typ ist Apostel. Der hat die ganze damalige Welt bereist und mit Jesus auf den Lippen. Der ist für seinen Glauben gestorben. Und er sagt, verstanden, wer Gott ist, kann ich gar nicht sagen. Es ist alles sehr unvollkommen, was ich meine zu wissen. Für mich ist das so wie mit einem Spiegel. Und Spiegel waren damals nicht so wie heute. Das war so ein bisschen Metall, das konntest du blank putzen. Dann musstest du aber ganz genau gucken, dass du da irgendwas drin erkennen kannst. Und sagt, allenfalls so ist das für mich mit Gott, wenn ich davon rede. Irgendwann, sagt er, werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und bis dahin bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Und vor allem die Liebe. Daran klammere ich mich. Paulus sagt im gleichen Brief an die Korinther, die Liebe baut auf, aber die Erkenntnis bläht auf. Also jetzt merken wir, Erkenntnis hat auch noch diese andere Facette. Ja, das ist so angehäuftes Wissen und Wissen, dass man es weiß. Diese Facette gibt es schon auch bei der Erkenntnis. Und da sagt Paulus, ja, das gibt es wohl, aber das macht so Bauchschmerzen. Ne? Da kriegst du manchmal Blähungen von, ne? Und heiße Luft, ne? Merkwürdig, vor der Liebe warnt er wenig. Die Liebe baut auf, aber die Erkenntnis, nee, die bläht auf. Vorsicht vor dem Meinen, etwas zu wissen. Liebe Leute, das ist biblische Lehre. Noch ein letztes Mal Max Zimmermann und von seiner Einladung gemeinsam um die Mitte zu ringen. Er zitiert Johannes 1, wir können das auch mal einblenden. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Zimmermann sagt dazu, wie wäre es, wenn die einen in ihrem Ringen um die Wahrheit mehr die Gnade betonen und die einigen und die anderen betonen in ihrem Ringen mehr die Wahrheit. Die einen mehr die Gnade, die bedingungslose Liebe. Das Ja Gottes zu allen Menschen und die anderen betonen mehr die Wahrheit, die Erkenntnis. Das ist doch wichtig, dran zu bleiben, die Verlässlichkeit dieser Überlieferung. Könnte das nicht ein sehr fruchtbares Ringen sein? Funktioniert aber nur dann, wenn man sagt, danke, liebe Schwester, danke, lieber Bruder, dass du mit mir gemeinsam ringst. Du bist Team Wahrheit. Gut so. Danke, dass du mir hilfst zu sehen, was ich manchmal nicht sehen kann. Ich brauche dich. Du bist Team Gnade. Gut so. Das ist so wichtig und wesentlich. Danke, dass du mir hilfst zu sehen, was ich manchmal nicht sehen kann. Liebe Gemeinde, ich könnte nicht in einer Gemeinde sein, wo man nicht ringen mag um den richtigen Weg. Das ist nicht meine Gemeinde. In einer Gemeinde kann man das aus unterschiedlichen Gründen ablehnen. Man kann sagen, was gibt es denn für einen Grund zu ringen? Ist doch alles klar. Steht doch geschrieben. Und dann findet man Argumente in der Bibel und wenn man nur lang genug sucht, findet man für fast alles biblische Argumente zu jedem Thema und dann nimmt man diese Texte und dann nutzt man sie nicht als Brücke, sondern als Waffe. Und dann haut man damit auf den anderen ein. Das kann man machen. Man kann in der Bibel auch Keulen finden. Das führt zu Verletzungen, zu Streit, zu Trennung. Und andere, die ringen nicht um den biblischen Weg, weil, ach, ringen ist ja auch schon auch ein bisschen anstrengend. Ne? Sollen doch alle Recht haben. Alle haben einen Zipfel Wahrheit und das bringen die mit ein. Und dann rühren wir kräftig um und von dem, was übrig ist, nähren wir uns. Was für ein Konzept! Ich könnte in so einer Gemeinde nicht sein. In einer Gemeinde, in der nicht gerungen wird. Entweder um das eine oder um das andere. Beides gemeinsam. Um die Wahrheit und um die Gnade. Zeugen gesucht. Ich meine das sehr ernst. Zeugen gesucht. Das kann auch Spaß machen, aber ich meine es jetzt sehr ernst. Die werden gesucht. Die werden gebraucht. Die Frage ist, machen wir mit? Beteiligen wir uns daran? Unvollkommen Zeugnis ablegen davon, wie sind wir satt geworden von diesem Wasser aus der Quelle? Wie hat das geklappt oder wo kommt dieser Durst her und wie stillen wir den immer wieder? Wie war das, als Gott in unser Leben trat? Und wie hilft das in den Krisen des Lebens? Was stärkt uns, um neue Fahrt aufzunehmen, um Kurs zu bewahren, um Hoffnung zu bewahren? Was stärkt uns? Wie geht das denn? Das ist interessant. Das wollen Leute wissen. Solche Zeugen werden gesucht. Wie geht das, dass ihr nicht müde werdet, immer wieder um die Wahrheit zu ringen? Wie wäre das? Wir könnten das alle tun miteinander. Für mich ein Traum von Gemeinde und ein echter Segen für die Umgebung. Amen.